und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, Stefan, mein Lieber.
Ja, hallo André. Und natürlich, wie immer, ihr kennt es, ihr wollt es, ihr liebt es. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wann immer ihr diese Podcast-Folge hört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Es ist so wunderbar, wenn du das sagst. Genau. Ohne das kann ich gar nicht einschlafen.
Es wird irgendwann, wenn keiner damit rechnet, wird eine Folge kommen, wo ich es nicht mache. Und dann werden alle sagen, was passiert hier?
Ja, oh Gott, irgendwas ist kaputt gegangen. Richtig. Stefan, mein Lieber, was machen wir heute? Wir müssen einen kleinen Cliffhanger noch aufklären von dir letzte Woche.
Ja.
Und ich habe natürlich auch wieder ein bisschen was Spannendes mitgebracht. Und zwar KYA.
Mal mit deinen Begriffen, das ist ja der Wahnsinn.
Oder?
Aber Abkürzungen sind halt immer cool und müssen wichtig
sein. Diese Akronyme finde ich toll. Ja, genau. Aber da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Also Know Your Agent heißt es.
Ich denke mal, die meisten kennen ja KYC, Know Your Customer, also Verifizierungsprozesse. Genau. Da gehen wir dann nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber warum? Und jetzt, weil ihr natürlich eingeschaltet habt, alle stellen sich brennend diese Frage, warum ist Stefan in Deutschland? Will er wirklich die Weltherrschaft an sich reißen oder ist es doch etwas anderes? So ungefähr, sagen wir es mal so. Nein, ich werde nicht in die Politik gehen, das würde nicht funktionieren. Aber ich bin in Deutschland, weil ich auch gerne einen neuen Weg einschlagen möchte. Dadurch, dass wir ja auch hier diesen Podcast machen und ich ja eigentlich der doofe Fragensteller bin, der andere mehr oder weniger interviewt und euch natürlich einfach meine Expertise der Märkte mitgebe, der ja auch aktuell genau das macht, was wir die ganze Zeit sagen. Also darin bin ich schon mal relativ gut, aber mein Weg soll nicht aufhören, ich verändere mich gerne weiter. Und dieses Thema und die Zukunft und die Vision, die ich halt habe, was in der Zukunft mit AI und auch der Weiterentwicklung AI und Blockchain ist, habe ich mich dazu entschlossen, mich intensiv in dem Bereich AI einzuarbeiten, dort nochmal Weiterbildungen machen. Und für mich Weiterbildungen sind natürlich die besten, wenn man hier auch dann Zertifikate bekommt, die einen Wert haben. Also wirklich auch eine Ausbildung zu machen mit einem Zertifikat beispielsweise von der IHK, wo wirklich ein Wert hintersteckt, wo die Leute das dann halt auch sehen. Und langfristig wird es natürlich das Ziel sein, AI-Automatisierungsprozesse in Unternehmen reinzubringen. Und ich, das sage ich mit einem vollen Herzen, ich möchte Deutschland dabei helfen, in den Bereich der Digitalisierung und AI wirklich anzukommen. Das ist die Idee, das ist die große Vision. Ja, ich weiß, das ist riesig gesagt, aber ich stehe noch ganz am Anfang. Aber das ist der Grund, warum ich hier bin, warum ich wieder richtig durchstarten möchte. Und glaubt mir, ich habe die letzten fast 6 Jahre unter der Sonne gelebt, in den schönsten Ländern. Ich habe die schönsten Länder bereist. Und dass ich mit dem Arsch jetzt hier wieder in Deutschland sitze und diesen Weg gehe, da könnt ihr euch sicher sein, dass ich das ernst meine.
Großartig. Endlich packt es einer an. Zack.
Genau.
Ja, siehst du, es ist die Katze aus dem Sack. Genau. Also AI, Blockchain und Digitalisierung vorantreiben. Spannend finde ich, dass du, ich sag mal, aus asiatischen Ländern sozusagen zurückkommst in das sehr konservative Deutschland, so hätte ich es gleich gesagt. Aber es spricht ja dafür, dass hier doch in Mitteleuropa sozusagen vielleicht doch ein bisschen was passiert und es sehr interessant ist, hier etwas zu lernen und dann halt auch meinetwegen Zertifikate oder Ähnliches zu erlangen, die einem dann weiterhelfen. Also das finde ich schon mal ein Novum, mein Lieber.
Ja, also ich habe halt auch so festgestellt, natürlich, das Hauptwissen stammt natürlich auch hauptsächlich so aus den USA. Das Problem ist jetzt zum Beispiel halt auch so bei Weiterbildungen im asiatischen Markt. Da ist Englisch teilweise bei denen eine ganz schöne Sprachbarriere. Ich lerne tatsächlich am besten auf Englisch. Natürlich lerne ich auf Deutsch auch extrem gut, aber ich habe halt festgestellt, dass so diese deutsch-englischen Ausbildungen für mich natürlich der Way to go sind. Und im asiatischen Bereich ist das Angebot teilweise auch ein bisschen knapp. Und außerdem liebe ich die Herausforderung. Wenn ich es in einem Land wie Deutschland hinbekomme, dann klappt es auch überall anders auf der Welt.
Das ist sehr, sehr gut. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Und da können unsere Zuhörer, Zuschauer dich bestimmt bombardieren mit Informationen dazu.
Nein, oder mit Fragen natürlich auch.
Oder mit Fragen, richtig, genau.
Aber dafür machen wir das Ganze. Das heißt, wir können dann auch natürlich in der Zukunft nochmal deutlich tiefer auch in die Prozesse. Und das kann ich eigentlich so mit AI auch machen. Ja, und wir wollen natürlich da aber auch immer die Brücke schon für den nächsten Schritt mit der Blockchain schon mal für euch auch vorbereiten, weil das natürlich auch ein Weg ist, wovon ich überzeugt bin, dass genau dieser dann auch kommen wird.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Stefan, viel Erfolg. Das wirst du sowieso haben, weiß ich.
Denke ich auch.
Kurzer Sprung. Marktupdate.
Mhm.
Da. Stell dir vor, der Eiermann, sprich Michael Saylor, hat Bitcoins verkauft.
Oh nein.
Er kaufte. Ich habe nochmal nachgeguckt. Seit 2022, das erste Mal wieder, also seit 4 Jahren, dass er tatsächlich Bitcoins verkauft hat. Und halte ich fest, für einen riesigen Betrag von 2,5 Millionen US-Dollar. Ist ja lächerlich. Ja, also auf jeden Fall hat er dieses genutzt, um dann im Endeffekt Ausschüttungen wieder zu gehen. Also sprich vorne rein, hinten raus. Ja. Das ist das ein Paradigmenwechsel? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Markt?
Ich sag mal so, diese 2,5 Millionen ist jetzt nicht ein direkter Impact. Also es gibt ja gerade halt auch im Bereich der Kryptowelt gibt es extrem viele Wallet-Tracking-Tools, dass man natürlich halt Aktivitäten auf Wallets beobachten kann. Und es kann natürlich hier und da dann auch schon zu Reaktionen kommen, dass dann natürlich Leute sagen, oh, eine große Wallet fängt an zu verkaufen. Das könnte jetzt der Startschuss sein, dass der Markt eventuell wieder tiefer geht. Das wissen die natürlich auch, das wird auch teilweise genutzt und da werden schnelle Handelsentscheidungen getroffen für Kettenreaktionen etc. Aber insgesamt 2,5 Millionen, wenn es nur ein Verkauf ist und jetzt nicht irgendwie täglich, wöchentlich immer wieder die gleichen Chargen in den Markt zurückgebracht werden, dann würde ich das jetzt noch nicht als Ausstieg von Krypto bezeichnen, sondern einfach nur, wie du es gesagt hast, ne, damit sein System da aufrechterhalten werden kann, ja vorne rein, hinten raus, dass er jetzt halt Geld aus den Einlagen rausnehmen musste, um halt auf der anderen Seite wieder etwas bezahlen zu können. Interessant finde ich, den Bereich, wo er verkauft, weil der Einstiegspreis, also Michael Saylor hat ja auch sehr teuer teilweise nochmal große Chargen Bitcoin gekauft und jetzt anzufangen zu verkaufen bei knapp 70.000, ist schon wieder der Markt ein gutes Stück runtergekommen. Also das heißt, er hatte ja dann auch schon gute 40% weniger bekommen, als wenn er jetzt irgendwo am All-Time-High Chargen verkauft hätte. Ja, aber in das Marktupdate noch kurz mit reinzugehen, der Markt macht ziemlich exakt das, worüber wir auch in der letzten Woche gesprochen haben. Der Markt hat jetzt das Level der 70.000 auch wieder gebrochen nach unten, ist jetzt weiterhin auf dem absteigenden Markt. Wir sind aber jetzt nicht in einem Crash-Szenario, auch wenn der Markt jetzt, ich sag mal, von dem 26. Mai, also jetzt in einer Woche nochmal um gute 11% gefallen ist, würde ich nicht als Crash-Szenario sprechen, sondern einfach eine ganz normale Marktdynamik, die uns aktuell erwartet, weil wir halt einfach in dieser Range sind. Und das war ja auch das, was ich gesagt habe, dass wir weiterhin in dieser Range bleiben und dass der Markt jetzt seine Top von dieser Range erreicht hat und jetzt auch wieder seine unteren Preisbereiche begrüßt. Also eine gute Chance. Und wie gesagt, jetzt kommt das Sommerloch. Ich denke, wir werden uns dann auch weiterhin in diesen Preisbereichen auch zum Teil noch ein bisschen tiefer aufhalten. Und ich denke, wir werden noch einmal ein schönes Liquidationsevent bekommen, bevor der Markt sich dann wieder in den oberen Bereich seiner Range einpendelt. Das ist so das Aktuelle, was ich als Szenario sehen würde.
Spannend. Ja. Sehe ich, also ich habe es zur Kenntnis genommen, auch dass wie gesagt, Saylor da etwas verkauft hat, fand es jetzt auch nicht so spannend und wie du schon richtig sagst, also der Markt reagiert auch im Moment auf viele Dinge, also vor 2-3 Jahren hätte, glaube ich, der Markt massiv reagiert.
Absolut.
Und das ist alles, seitdem die Institutionellen da drin sind, ist das alles so ein bisschen nivelliert. Das läuft. Also Ereignisse, Informationen, das sind jetzt gar nicht mehr so große Peaks, die da im Endeffekt entstehen. Was natürlich bemerkenswert ist, hast du gerade schon gesagt, ist, dass eine Woche vorher irgendwer für knapp 80 gekauft hat und dann für 77 wieder verkauft.
Mhm.
Eine Woche später. Also der klassische Investor würde sagen, das war ja ein schlechter Move, weil ne, eine Woche später dann tiefer verkaufen, das ist das, was du sagst. Also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, und was eigentlich noch viel strategisch vielleicht interessanter ist, er hat ja immer gesagt, sell your Bitcoin. Niemals rausverkaufen.
Mhm.
So, und das natürlich jetzt, ja, zu untermauern und zu unterlaufen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber gut, wir werden sehen, was passiert. Die ETF-Zuflüsse sind ja immer noch deutlich da. Also von daher, ja, nehmen wir es erstmal so als Kenntnis hin und dann schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert.
Ich denke auch, dass wir in den nächsten Wochen dann auch weitere ETF-Zuflüsse sehen werden, weil wir ja jetzt auch gerade wieder so in diesen Preisbereich eindringen, wo die ETFs ja, wo sie rausgekommen sind, akkumuliert haben. Das heißt, dort wurden ja halt auch diese ETF-Positionen größtenteils aufgebaut. Da hat ja auch so ein bisschen die Geldumverteilung zu den Institutionen stattgefunden. Und seitdem haben die natürlich auch eine gewisse Marktmacht auch erhalten. Deswegen denke ich, dass sie den Markt hier auch in diesem Bereich erstmal wieder über längere Zeit halten werden oder natürlich halt ihre ganz normalen Strategien fahren werden, Leute aus dem Markt auszuschütteln, zu falschen Handelsentscheidungen zu bringen oder den Markt auch einfach ein bisschen tiefer drücken, um Panik zu verursachen. Weil natürlich, diejenigen, die frisch in den Markt kommen, die wollen natürlich mit den bestmöglichen Einstiegspreisen in den Markt kommen. Das kriegen sie natürlich hin, indem dass sie den Markt auch in eine gewisse Richtung manipulieren, dann den Markt ab ihren gewissen Einkaufspunkt wieder aufzufangen. Dann einen Deckel drauf zu legen, zu sagen, ab hier darf der Markt nicht weiter steigen, weil jetzt wollen wir uns positionieren.
Schön. Ja, also nichts passiert. Wenig passiert. Genau. Ja. Was passiert auf der anderen Seite, und das hatten wir ja auch den Cliffhanger beim letzten Mal, dass zumindest ein oder mehrere Big Techs bei verschiedensten Dingen einsteigen. Also sprich, es geht um die Kombination von AI und der Blockchain zusammen. Und da hatte ja beim letzten Mal hatte ich ein bisschen darüber referiert, dass AWS mit Coinbase und Stripe zusammen dort so Payments bauen und so weiter. Ich habe mir das ein bisschen mehr mal angeschaut und mal so ein bisschen tiefer reingeguckt, wo denn vielleicht die Fallstricke sind, was für Konzepte dort hinterliegen und interessant, weil es gibt einen neuen Begriff und wir hatten ihn soeben schon genannt und zwar Know Your Customer, also KYC hat jeder von uns schon mal gemacht und sozusagen den Ausweis in die Kamera halten oder seine Personalausweisdaten oder sich irgendwo anmelden, um sich zu authentisieren. Also sprich, meine Identität preiszugeben, damit ich ja etwas einkaufen kann, etwas machen kann, etwas ganz Bestimmtes tun kann. Genau. Das nennt sich KYC, also ne, KYC. So, jetzt gibt es aber einen neuen Begriff. Und zwar, es gibt ein großes Problem. Und ich habe das mal als Information mal rausgekramt. Und zwar, es gibt sehr, sehr viele mittlerweile Bots, logischerweise AI-Agenten, die einem vielleicht nicht so wohlgesonnen sind. Und die Anzahl dieser Agenten ist fast bei 50% des Internet-Traffics angelangt.
Oh, das ist eine ziemlich hohe Zahl.
Das ist sehr, sehr, sehr hoch. Und die Bots sozusagen, die AI-Bots, die dort durch das Internet wabern, davon kann man ungefähr ein Drittel als Bad Bots beschreiben. Also sprich, die in einem nicht wohlgesonnen sind. Ungefähr ein Drittel davon. Da gibt es Statistiken dazu von Gartner und ähnliches. Und natürlich auch die Phasen, also sprich, wann passiert was. Also in 26 bis 28 und so weiter. Dass das natürlich ein riesen Thema wird, dass diese Agenten ja Dinge tun und die so professionell natürlich aufgestellt sind, dass man das wirklich nicht mehr mitkriegt. Also sprich, dass es nicht darum geht, eine E-Mail zu bekommen, die dann so ein bisschen gefaked aussieht, sondern dass man im Endeffekt einen ganzen Prozess übergestülpt bekommt. Das heißt, man bekommt erstmal eine E-Mail, dann bekommt man vielleicht einen Telefonanruf dazu, dann bekommt man und so weiter. Dass man immer wieder in solche Prozessschleifen integriert wird, um am Ende des Tages ja vielleicht seine Bankdaten preiszugeben, seine Krypto-Wallet oder sonst irgendwas. Und da werden bestimmt auch viele drauf reinfallen. Und das ist eine Realität, die natürlich nicht so optimal ist. So, gerade, und das ist dann die Umkehrschluss zur letzten Folge, gerade wenn natürlich große Firmen einsteigen und dort eine Infrastruktur schaffen, wo es natürlich auch Bezahloptionen geht. Ja? Also sprich um Payments, also sprich AI-Agent A mit B oder halt mit einem menschlicher Komponente dazwischen. Das ist ein Thema. So, und dafür gibt es eine neue Idee, so möchte ich es gleich mal bezeichnen, eine neue Idee und die nennt sich KYA und zwar Know Your Agent, also sprich, dass du deinen Agenten kennst. Da gibt es einige Studien dazu von Professoren, die gerade in der Harvard-Universität dort etwas geschrieben haben und etwas dazu referiert haben. Wie kann sowas aussehen? Und beziehungsweise platt ausgedrückt, ist es so ein bisschen der TÜV für die AI-Agenten. Das ist ganz platt gesagt. Ja. Und was braucht man dort, um vielleicht diesen AI-Agent ein bisschen zu challengen oder Informationen zu erstmal braucht man eine Identität. Also sprich, wer ist es überhaupt? Also ist es technisch eindeutig nachweisbar, woher kommt dieser Agent? Ja? Dann gibt es die Idee, wer hat ihn programmiert? Also zu welcher Komponente gehört er? Zu welcher Organisation gehört er? Also ist es jetzt meinetwegen ein AI-Agent von einer bestimmten Firma XY oder ist es halt eine Fake-Komponente und ähnliches? Also sprich, dass man nicht nur die Identität hat, sondern halt auch zu welcher Organisation gehört er? Der vierte Punkt war, und das fand ich dann sehr, sehr spannend, und zwar haben diese Agenten irgendwelche Limits? Also was dürfen die denn überhaupt? Also Spending Limits, erlaubte Aktionen, dürfen sie E-Mails versenden, dürfen sie bestimmte Payments und so weiter. Und der letzte Punkt, und das ist das, was wir, glaube ich, noch gar nicht geregelt haben, ist, wer haftet denn, wenn dieser AI-Agent überhaupt Mist baut? Wir hatten mal eine Folge zu Versicherungen. Und zwar all diese Komponenten im Endeffekt dann zusammenzunehmen. Das ist halt, dass es eine Versicherungsoption gibt, wenn dieser AI-Agent dann halt irgendwelche Fehler macht. Und das Ganze macht es dann noch so ein bisschen witzig, das Ganze kryptografisch signiert und on-chain auf der Blockchain abgelegt. Das heißt, ich habe einen AI-Agenten, der all diese Principles sozusagen erfüllt und diese so on-chain einsehbar. Gibt es Stand heute nicht, wird aber kommen müssen.
Definitiv.
Weil wenn wir nämlich davon ausgehen, dass diese Agentenzahl wächst, wenn wir davon ausgehen, dass wir auch das auf einer dezentralen Plattform haben und darum geht es im Endeffekt. Wenn ich jetzt in die zentralisierten Plattformen gehe und meinetwegen einer Microsoft, Google, AWS und ähnliches vertraue, also sprich die Governance und den Rahmen, das Rahmenwerk darüber schaffen, die Identität klären, also sprich das meinetwegen ich eine bestimmte Infrastruktur nutze von einem Big Tech und ich als Firma dort Identität des AI-Agenten habe, also sprich, ich habe ihn selber programmiert, ich weiß, dass er nur für meine Firma zuständig ist, dann ist das relativ easy. Wenn ich das aber in die Öffentlichkeit stelle, habe ich ein Riesenproblem. Erinnerst du dich noch damals, es gab so ganz in den Anfängen vom Internet, hätte ich fast gesagt, gab es immer konntest du in Facebook diesen blauen Haken haben?
Ja.
Also so eine Facebook.
Verifizierungshaken.
Genau. So von wegen, diese Webseite, ich kann mich anmelden an dieser Webseite, wenn ich einen Facebook-Account habe und es wurde dann so ein Matching hergestellt. Oder mit meinem Apple-Account kann ich dort mich identifizieren. Oder ich kann mich mit meinem, wie gesagt, Facebook oder mit whatever. Es gibt ja viele Identifizierungsmechanismen, um mich an irgendeiner Seite zu registrieren. Und das Gleiche kann man sich vorstellen für einen AI-Agent. Das heißt, er darf nur interagieren, wenn er vorher identifizierbar ist. Vorher nicht.
Das ist etwas, was unglaublich wichtig ist und wo ich auch der Meinung bin, dass es unglaublich schnell kommen muss. Weil ich meine, wir sind jetzt gerade wieder in so einer Hype-Phase seit einiger Zeit, was AI angeht und viele erkennen natürlich jetzt auch nach und nach das Potenzial. Das Problem ist natürlich auch, was heißt Problem? Ich finde es toll, dass die Leute das Potenzial erkennen und sich damit dann auch ausleben wollen, es integrieren wollen, Dinge mitmachen wollen. Ich kann aber auch die etwas Konservativen verstehen, die so sagen, ich möchte nicht so viel preisgeben. Ich möchte nicht, dass die AI da und darauf Zugriff hat, weil ich ja gar nicht verstehe, was eine AI überhaupt alles machen könnte. Und es gibt ja mittlerweile auch Menschen, die haben schon fast ihre ganzen Businesses mehr oder weniger über Agents laufen, die zum Beispiel E-Mails beantworten, automatisiert, wo sie dann tatsächlich auf ganze Ordnerstrukturen eines Unternehmens, wo Prompts hinterlegt sind, du bist mein Head of Marketing, du bist mein Head of Assistance, du bist mein Head of bla bla bla, wo wirklich penibel drinne beschrieben ist, was deine wirkliche Aufgabe, deine Position in diesem Unternehmen ist. So als würdest du einen Mitarbeiter einstellen und einarbeiten, kannst du dir das vorstellen. Du hast ganz klare Aufgabenanweisungen, nur dass du bei einem Agent beispielsweise noch sagen musst, dein Tonfall mir gegenüber sollte immer so und so sein, dein Report soll zu dieser Uhrzeit, an diesem Tag, immer dann und dann kommen. Das heißt, du kannst dem Agent eigentlich allerlei Aufgaben geben, das ist schon fast eine komplette Person ersetzen kann. Das heißt, das musst du anlernen und musst einen perfekten Prompt dafür schreiben. Aber irgendwann bist du dann halt auch so selbstsicher, dass du halt gewisse Programme auch mit verknüpfst oder dass du sagst, antworte auf E-Mails oder schick Kunden den automatisierten Payment-Link zu den Produkten, die sie anfragen, die ich halt habe. Die Sache ist natürlich halt die, mit einer gut erstellten KI kannst du das machen. Aber wenn du dann irgendwo ja so ein schwarzes Schaf in dieser Herde hast, weil du dich mit dem falschen Anbieter eingelassen hast und du hast dann eine falsche KI, dann kann sowas natürlich auch ein komplettes Business kaputt machen. Und das heißt, man muss natürlich schon auf vertrauenswürdige Quellen. Mir kam vorhin, wo du das halt auch gesagt hast, ja, es gibt sehr viele schwarze Schafe. Das ist ja immer, wenn etwas Neues Technologisches kommt, kommen auch immer ganz viele schwarze Schafe mit dazu, weil sie sich natürlich aufgrund der Unwissenheit der User einen Vorteil daraus erschaffen, um sich selber die Taschen voll zu machen. Eine eklige Denkweise, aber es passiert immer wieder. Und das ist das schönste Beispiel, was ich dafür hatte, war auch damals in der Kryptowelt, ja, wo viele Leute auch Angst vor Krypto haben. Das gab es beim Online-Banking halt damals auch, wo viele erstmal gesagt haben, ich vertraue den ganzen Dingen mit dem neuen Internet nicht so und jetzt meine Finanzen im Internet und alles ganz gruselig. Jetzt überlegt euch den heutigen Standard, ohne Online-Banking funktioniert eigentlich fast gar nichts mehr. Ja, Bankfilialen schließen, es wird alles weiter abnehmen. Das heißt, geht auch immer mal so ein bisschen in die Denkprozesse zurück, wie es damals war, wo man damals auch gesagt hat, das wird sich so nicht durchsetzen und wo es heute ist. So, ich war jetzt 6 Jahre nicht hier, ich komme zurück und ich habe halt gesehen, dass auf all den kleineren Orten, die hier in der Umgebung sind, haben alle Sparkassen und Volksbankfilialen dicht gemacht und es gibt nur noch eine ganz kleine in der nächstgrößeren Stadt, weil es einfach nicht mehr benötigt wird. Irgendwo wird mal ein Geldautomat hingestellt. Ja, so neben dem Edeka beispielsweise wird einfach ein Geldautomat hingestellt, falls du mal Bargeld brauchst, kannst du da hingehen. Ja, das heißt, es nimmt immer stärker ab. Dieser Wandel wird mit mehr und mehr Dingen halt auch in der Zukunft und in der Zukunft der Digitalisierung kommen. Und das ist etwas, man kann sich dagegen wehren, aber ich muss aus meiner Perspektive sagen, das ist tatsächlich eine Lawine, die hältst du so schnell auch nicht auf und das wird sich durchsetzen. Denn es ist halt auch wenn es doof klingt für viele und sich jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, der höchste Ausgabenpunkt für die meisten Unternehmen sind die Mitarbeiter. Durch AI, ich sage jetzt nicht, dass in den nächsten 2 Jahren alle durch AI ersetzt werden oder so, ich will euch auch keine Angst einjagen, aber es ist eine zum Teil sehr große Einsparungsmaßnahme für viele Unternehmen. Und auch wenn man das nicht wahrhaben will, werden trotzdem viele auf diesen Zug auch mit aufspringen. Und deswegen ist es das Beste, sich auch damit auseinanderzusetzen. Diese schwarzen Schafe sehen wir ja, werden jetzt auch gute Mechanismen eingeführt, dass man diese halt auch gut aussondern kann, dass es immer sicherer wird. Und das finde ich ist etwas sehr, sehr Wichtiges in dieser Branche. Und André, ich habe auch noch eine schöne Frage für dich, über die wir uns zu dem Kontext noch austauschen können. Kennst du den Begriff Social Engineering?
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Selbstverständlich. Ich kenne ihn. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer ihn kennen.
Ja, der Begriff Social Engineering ist eigentlich der moderne Begriff für Manipulation, ne, Manipulation der Psychologie eines Menschen, ihn gezielt zu Dingen zu bewegen, um ihn zu betrügen beispielsweise. So kann man sich Social Engineering vorstellen. Und wenn man sich jetzt die AIs, mit denen man zusammenarbeitet, wie sie mit einem reden, wie sie mit einem umgehen, wenn man dann schon sieht, also bei vielen AIs kannst du ja auch das Freundlichkeitslevel einstellen, sollen sie eher direkt und klar antworten oder sollen sie ein bisschen mehr durch die Blume für dich reden, weil du dich damit wohler fühlst. Wir haben ja alle unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Aber dieser Begriff in meinem Kontext, Social Engineering, finde ich sehr, sehr gefährlich, weil irgendwann oder auch teilweise jetzt schon können Menschen gar nicht mehr unterscheiden, ob sie wirklich mit einer AI reden oder ob am anderen Ende tatsächlich eine Person sitzt. Und da wird Social Engineering, denke ich mal, auch in den nächsten Jahren nochmal deutlich mehr Relevanz haben. Und deswegen finde ich, so ein Sicherheitsmechanismus wie ein KYA sollte eigentlich ab sofort Pflichtprogramm für alle AIs werden.
Ja, das ist nämlich die Frage des Pflichtprogramms, weil viele denken, das ist ähnlich wie KYC. Also sprich, dass dieser Bot sich irgendwo authentisiert und ähnliches. Das ist es aber nicht, weil der Unterschied zwischen KYC und KYA, also Agent, ist im Endeffekt, dass es eine Dauerverifizierung ist. Wenn ich KYC mache, dann halte ich irgendwie meinen Pass oder meine Adresse, Geburtsdatum, keine Ahnung was. Also diese ganzen Informationen gebe ich preis. Einmalig. Für diese Plattform, für diesen Dienst, für diese Lösung. Bei KYA ist es aber so, dass es im Endeffekt eine Identität ist, der Software, also des Agenten, was in Echtzeit verifiziert werden muss. Und jedes Mal, wenn ich damit interagiere, muss im Endeffekt das geprüft werden. Und das in Millisekunden, dauerhaft. Und das macht es eigentlich von technologisch unfassbar schwer, weil es halt deutlich aufwendiger ist und mehr beansprucht als irgendwie ein KYC. Das ist schon eine andere Liga, muss man ganz klar sagen. Die Frage, die sich dann stellt, wer setzt diese Standards? Also wer ist derjenige, der das Konzept auf den Markt bringt und im Endeffekt diese Standards setzt? Jetzt möchte ich mal eine Prophezeiung geben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Tech-Unternehmen weltweit im Endeffekt diese Standards setzen werden. Also ich habe mir so eine kleine Liste mir mal angeschaut. Also gibt es natürlich solche Konzepte von VCs, also sprich von Venture Capitals, die dann sagen, hey, wir brauchen das Konzept. Dann hat Stripe tatsächlich ein Projekt aufgelegt, das nennt sich Tempo, da im Endeffekt nach vorne zu gehen für dieses KYA-Konzept. Google hat was Eigenes, Coinbase hat was Eigenes, Cloudflare hat was Eigenes. Ethereum, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja, ERC 8004, mein Lieblingsstandard. Ja, die Nummer kennt jeder mittlerweile im Schlaf. Natürlich gibt es dann eine Microsoft, die dann sagen mit Azure, das ist das Wahre und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt viele Konzepte, die dort gerade aufeinandertreffen. Die Frage, die sich dann stellt, wann kommen diese Konzepte zusammen? Wann gibt es dort einen einheitlichen Standard? Weil alle diese Firmen haben natürlich auch ihre Idee, wie ein AI-Agent halt auch funktioniert. Und das wird zu einem Wildwuchs führen. Das hat es damals auch gegeben. Ne? Also wie gesagt, du erinnerst dich, ne, hier mit Facebook und mit Google und mit Apple und wie sie alle heißen. Du hattest überall deine eigene Identität, musstest dich 35 Mal identifizieren für die verschiedensten Plattformen. Irgendwann hat sich das alles erledigt. Ja? Aber das wird noch etwas dauern. Genauso, das ist eigentlich der dritte, auch entscheidende Punkt, ist Regulation. Also sprich, wenn ich dann diese ganzen Themen alle habe, also sprich, ich meinetwegen, ich habe einen Standard, wer reguliert das denn? Also EU-mäßig wäre es dann, wie gesagt, Krypto wäre es dann MiCA, ja, oder AI Act, ja, also für all die ganzen Themen, das müsste erstmal zusammenwachsen, weil das ist auch zumindest ein Thema in Europa, weil es halt keine Überschneidung oder nicht große Überschneidungen gibt. In den USA ist es dann der Genius Act, ja, für Tokenisierung und ähnliches, aber es gibt für die Agentenidentität gibt es aktuell gar nichts. So, dann gibt es viele Behörden weltweit. Also da wird noch viel, viel, viel Wasser den Rhein runterfließen, bis da tatsächlich irgendetwas passiert. Bis dahin, und das ist eigentlich das Problem, bis dahin wird es halt sehr, sehr viele Betrüger geben, wird sehr, sehr viele Dinge geben, die halt uns betreffen werden, wenn wir nicht ganz, ganz schleunigst halt dieses KYA in irgendeiner Form einführen. Und wie gesagt, nochmal, es gibt keinen Standard dazu, aber wir brauchen das. Definitiv, weil ansonsten wird es echt, echt übel.
Muss halt,
wir werden immer mehr und immer mehr von diesen Dingen halt jeden Tag bekommen. Ja, das ist ein großes Thema.
Muss halt vernünftig umgesetzt werden, weil wenn du jetzt wirklich einen Verifizierungsprozess, der ja bei jeder Anfrage, bei jeder Kommunikation, bei jeder Ausführung einer Aufgabe zusätzlich nochmal einen Verifizierungsprozess komplett durchlaufen muss, ist, denke ich, auch langfristig sehr kostenintensiv. Wichtig wird es natürlich auch, wie das Ganze mit dem KYA implementiert wird, damit sich dann Big Tech auch nicht dagegen wehrt. Weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn bei jeder Aufgabe, bei jeder Anfrage, bei jedem Text immer wieder ein kompletter Verifizierungsprozess im Hintergrund laufen muss, dass das auch langfristig extrem kostenintensiv werden kann. Das heißt, man muss natürlich auch gucken, wie kann man so einen Verifizierungsprozess kostengünstig, aber sicher wie möglich etablieren, damit man halt nicht auf einen riesen Kostenberg steigt oder auf Komplexität, was dann schlussendlich AI wieder nicht mehr so useful macht, wie es unkompliziert und einfach tatsächlich jetzt gerade ist. Und da muss man einen vernünftigen Weg schlussendlich finden. Und wenn es, sage ich mal, von den Behörden oder von den Governments allgemein auf der Welt versucht, viel zu kompliziert dort eingebracht werden muss, also ist wieder so ein Muss-Ding, kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich für diesen ganzen Bereich auch eher wieder hinderlich anstatt förderlich sein kann. Das heißt, ich hoffe, dass die Behörden mit Big Tech da eng zusammenarbeiten und eine gute Lösung auch finden werden.
Ja, für unsere Zuhörer vielleicht die einfache Frage und Idee. Gebe ich einem KI-Agenten meine Kreditkartendaten? Unter welchen Bedingungen gebe ich diese Kreditkartendaten ab? So. Und damit kann man fast schon die Frage beantworten, wenn ich das nicht geregelt habe, dass ich sicher sein kann, dass ich diesen Trust habe, dass damit nichts passiert. Solange ich das nicht habe, wird das nicht passieren. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach. Und wir sind ja hier für Simplifizierung da, auch wenn wir viele Schlagworte reinbringen. Wir suchen ja ein bisschen Aufklärung und ja zu betreiben. Ja, und das ist eigentlich die Frage. Unter welchen Bedingungen werde ich das tun? Oder halt auch nicht tun? Ja? Und solange ich das nicht so einfach da hineingebe, weil ich da keinen Trust habe, kein Vertrauen habe, brauche ich vielleicht andere Regulationen, brauche ich vielleicht eine andere Technologie, brauche ich vielleicht viele andere Dinge, die dann noch aufkommen werden. Ja. Genau. Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es bleibt spannend und es wird immer wieder neue Dinge kommen, die wir auf jeden Fall in unserem kleinen, wunderbaren Podcast hier mit euch teilen werden. Definitiv.
Oh, und bei der nächsten Familienfeier könnt ihr einfach mal ganz stolz fragen, habt ihr schon mal was von KYA gehört?
Ja, genau. Richtig. Das sprengt den Rahmen. Ja. Und alle, juhu. Ja, ich bin doch gerade bei KYC angekommen, wo ich auch nicht weiß, was es heißt. Ja, genau. Richtig. Ja, Stefan, vielen Dank für heute. Es war wieder sehr, sehr lustig, sehr spannend. Schöne neue Themen, sehr interessant. Und ja, bedanke mich bei dir, bedanke mich bei den Zuhörern. Die Zuhörerschaft wächst ja und wächst ja. Das ist toll. Und dann bis zum nächsten Mal und dann werden wir noch die Themen aufklären, was du bis dahin gelernt hast. Das ist der nächste Cliffhanger. Ich frage dich dann ab, das wird kommen.
Ja, wie immer, es war mir ein Fest. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Alles klar. Dann bedanke ich mich. Bis dann.
Ciao.